Dr. House meets Goodfellas. Ist das eine gute Idee für ein Erstlingswerk? Ist es. Und Beat the Reaper von Josh Bezell heißt es.
Der Typ ist offenbar eine Koksnase.
Dornröschen steht also auf Schneewittchen.
Koks erklärt die Narkolepsie und die erklärt das Schlafwandeln.
Ja, aber nicht den Riss im Zeitraumkontinuum. Koks verursacht Schlafwandel und das wiederum neuen Kokskonsum und der wiederum Schlafwandel. Was war Ursache des ersten Schlafwandels?
Der Schnee, den er im Wachzustand genommen hat.
Er leugnet das.
Er bestimmt nicht das erste Mal, dass deshalb jemand lügt.
Er hat keinen Grund zu lügen. Er weiß, dass er krank ist. Sein Arbeitgeber verlangt keinen Drogentest. Er hat keine Freundin. Seine Tochter
will nicht. Vielleicht hat er das nur vergessen.
Vergessen, dass er Kokain genommen hat? Ihn erscheint vergessen plausibler als Lügen?
Das passt. Das Kokain begründet die Narkolepsie. Die Narkolepsie begründet das Schlafwandeln. Und das, was in dem Kokain noch drin ist, außer Kokain, begründet den Gedächtnisverlust.
Woher sollen wir wissen, mit was für einem Dreck das Zeug gestreckt
cool,
wurde?
Cool, starten wir eine Therapie gegen allen möglichen Dreck.
Sie können das labormäßig eingrenzen.
Aber nicht ohne Probe.
Dann müssen Sie eine kaufen.
Sie wollen, dass wir Koks kaufen? Von einem Dealer?
Ist cool, nicht?
Und strafbar.
Und dringend nötig.
Hey, Tommy. Wirklich komisch. Wirklich komisch.
Was heißt das? Ich bin komisch. Was?
Komisch ist es, du. Ist eine gute Geschichte, ist komisch. Du bist ein komischer Kerl.
Was meinst du damit? Meinst du die Art, wie ich rede, oder was?
Es ist nur, weißt du, du bist komisch. Es ist vor allem, wie du erzählst, das Ganze drum und dran.
Komisch wie? Was ist komisch dabei?
Tommy, du verstehst Henry ganz
Moment,
falsch.
Moment, Anthony. Er ist ja erwachsen, er weiß, was er sagt. Was sagtest du?
Du hast recht.
Komisch wie?
Nur...
Was?
Nur, naja, du bist komisch.
Du meinst, ich will das verstehen, weil ich gern... Vielleicht bin ich's. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Wie? Ich meine komisch wie ein Clown. Du amüsierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch?
Komm schon, es ist nur... Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt, was...
Nein, das weiß ich nicht. Du sagst es. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal ist so komisch an mir? Sag's mir. Sag mir, was so komisch ist.
Zieh hier bloß endlich Leine, Tommy.
Du kupide Arschloch. Fast hab ich ihn gehabt. Fast hab ich ihn gehabt. Das wäre ja noch schöner, herumstottern und Mist erzählen. Frankie hat er gezittert. Manchmal muss ich mich über dich wundern, Henry. Du könntest beim Verhör schwach werden.
Wie rezensiert man ein Buch, bei dem man ungelogen auf jeder der 300 Seiten mindestens einmal schallend gelacht hat? Man kann schlecht sagen, kaufen und den Rest der Zeit mit Vorleserei befüllen, wobei ich durchaus versucht bin, Ihnen diesen billigen Trick anzudrehen. Können Sie lachen, wenn die Antwort des Stationsarztes auf die Bedenken einer Patientin, dass man ihr das falsche Bein amputieren könnte, lautet, das kann immer passieren, aber beim zweiten Versuch wird es schon schwerer, die Sache zu versauen, oder? Und wenn sich besagter Arzt die ganze Zeit Pillen in den Rachen wirft, um munter zu bleiben, während einer Krebs-OP seine Assistenten scheucht, ihm den LD50-Wert von Fensterstürzen herauszusuchen? LD50 ist die Lethal Dosis, LD, bei der 50% aller Probanden hops gehen. Der LD50-Wert von Fensterstürzen ist übrigens der 5. Stock, was im Fall des fragenden Doktors keine gute Nachricht ist, da er seinen Todfeind, der wie so oft mal sein bester Freund war, aus dem 6. Stock geworfen hat und dieser scheiße nochmal immer noch lebt. Wenn dieser Todfeind bei der LCN ist, LCN im offiziellen FBI-Jargon für La Cosa Nostra, Mafia steht, und der Doktor ein ehemaliger Mafia-Killer im Zeugenschutzprogramm ist und der Mann, dem er gerade ausführlich beschrieben, den halben Magen entfernt, um ihm den sicheren Krebstod zu entreißen, ihn wiedererkannt hat und damit droht, dass sein Kumpel dem Todfeind einen Wink gibt, sollte er die OP nicht überleben. Dann guckt jemand ganz offensichtlich zu viel Dr. House, kann fließend Goodfellas zitieren, hat GTA 4 dreimal durchgespielt, verfügt dazu über ein detailliertes Wissen in den Bereichen Medizin, Waffenkunde, Martial Arts und Street Talk und hat so viel Kunstfertigkeit, den Leser ohne Penetranz permanent Szenen vor dem Auge entstehen zu lassen, die er aus Serien, Filmen oder Computerspielen kennt. Beat the Reaper von Josh Bilzell heißt das grandiose Werk und mir fehlt bei allen Versuchen, die Konsistenz, eine schlüssige, intellektuell anspruchsvolle Rezension zu einem Werk zu schreiben, das einfach nur abgefahren komisch ist, ob zwar man popkulturelle Referenzen bis zum Anschlag findet, die gerade wieder moderne Unart der Fußnote im Roman verwendet wird, in einem Nebenstrang ein Auschwitz-Besuch eingewoben wird, den man nach Lesen des Romans nochmal nachschlägt, weil man zwar noch weiß, warum dieser beschrieben wird, aber nicht mehr glauben kann, dass in einem rasenschnellen Arzt-slash-Mafia-Roman eine solche Szene Platz gefunden hat, ohne anstößig oder billig zu wirken. Hat sie und nein, wirkt sie nicht. Das alles könnte ich versuchen zu analysieren, aufzufächern und damit die Brillanz von Beat the Reaper herzuleiten. Aber ich mache das nicht. Nein, ich garantiere Ihnen einfach, dass dieses Buch, so Sie eine Staffel Dr. House gesehen und nicht empört Ihren Pfarrer angerufen haben, Ihr Humorzentrum bis in die Grundfesten erschüttern wird, obgleich sich das schallende Lachen manchmal kurz zu einem leicht urksenden Grauenstöhnen verändern wird, auf Seiten, die das Äquivalent zu den Filmszenen sind, die gerade noch erträglich eine Knochenmarksbiopsie / Leiche zersägen und einzeln in Tiefkühltruhe legen Szenen darstellen, bei denen die Freundin hinterm Kissen fragt, ob es vorbei wäre. Wenn Sie diese Szenen vorm TV-Gerät jedoch mit gelassener Gänsehaut interessiert betrachten, dann werden Sie nach der letzten Seite von Beat the Reaper A sofort von vorne anfangen zu lesen und B sehnsüchtig hoffen, dass aus dem Buch eine Staffel von Büchern wird und von mir aus eine TV-Serie, jetzt wo House mit Cuddy rumknutscht, pfui Teufel. Kurz, kaufen Sie dieses Buch, so Sie eines Englisch mächtig sind, mit dem Sie sich in der Kneipe mit einem Amerikaner halbwegs unterhalten können. Und danken Sie nicht mir, danken Sie Josh Bilzell.
But even after that, I have to take a slight break. The Moxfane I chewed up half an hour ago, along with some Dexedrine I found in an envelope in my lab coat and ate in case the Moxfane took too long to kick in, is making it hard for me to concentrate. I'm peaking a little too sharply. I love Dexedrine. It's shield-shaped, with a vertical line down the middle, so it looks like some vulva. In fact, the medical word for pubic hair, escutcheon, means shield. Although in free-range humans, only women's pubic hair is shield-shaped. Men's is naturally diamond-shaped, pointing up toward the navel as well as down toward the groin, which is why women who shave their pubic hair into a diamond shape subconsciously skeeze you out. But even on its own, Dexedrine can sometimes make things too slippy to focus on, or even look at. On top of a Moxfane, it can make things start to blur. So I go to the medicine resident's call room to chill out, and maybe take some benzodiazepines I've got hidden in the bed frame. The second I open the door, though, I know there's someone in there in the darkness. The room stinks like bad breath and body odor. Akfal, I say, though I know it can't be Akfal. Akfal's aroma I will take to my grave. This is worse. It's worse than Duke Mosby's feet. No, man, comes a weak voice from the corner with the bunk bed. Then who the fuck are you, I snarl. Surgery ghost, the voice says. This is an actual job, though it's not interesting enough to go into. Why are you in the medicine call room? I needed a place to sleep, man. He means, where no one would look for me. Great. Not only is the guy stenching up the call room, he's using the only available bunk, since the upper one is covered by a complete run of Wee magazine from 1978 to 1986, which I know from experience is too much of a pain in the ass to move. I consider just letting him stay, since the room smells unusable for the foreseeable future, but I've got that Moxfane edge, and there's always deterrence to think about. I'll give you 5 minutes to get the fuck out, I tell him. After that, I'm dumping a bottle of urine on your head. I turn the lights on as I go. I'm feeling slightly more focused now, but still not focused enough to talk to patients, so I go and check labs on the computer. Akfal has already copied most of them into the charts. But there's a pathology report on a patient of Dr. Nordenskirk's who actually has insurance, so Akfal hasn't touched it. Dr. Nordenskirk doesn't let anyone who's not white or Asian interact with patients with insurance. So I scan the report on screen. It's a bunch of bad news for a man named Nicholas Lobruto. The Italian name alarm in my head goes off, but I'm pretty sure I've never heard of this guy. And anyway, mobsters, like most people with options, don't come to Manhattan Catholic. It's why I'm allowed to work here. The key phrase in the pathology report is positive for signet cells. A signet cell looks like a ring with a diamond on it, or a signet if you're still sealing your letters with wax, because its nucleus, which is supposed to be in the center, has been pushed to the wall by all the proteins the cell can't stop making because it's cancer. Specifically, either stomach cancer or cancer that was stomach cancer and has now metastasized, like to your brain or your lungs. All stomach cancers suck, but signet cell is the worst. Where most stomach cancers just drill a hole through your stomach wall so you can have half your stomach cut out and conceivably live, just not be able to shit solid, signet cell cancer infiltrates the stomach along the surface, producing a condition known as leather bottle stomach. The whole organ has to go. And even then, by the time you're diagnosed, it's usually too late. The CT scan of Nicholas Lobruto's abdomen is inconclusive about whether his cancer has spread or not. Although helpfully, he now has a 1 in 1200 chance of contracting some other form of cancer just from the radiation of the scan. He should live so long. Only surgery will say for sure. And in the meantime, at 6:30 in the morning, I get to go tell him all of this. Mr. Lobruto, there's a call for you on line 1. He didn't say, but it sounded like the Reaper. Even for me, it's early to be wanting a drink. Lobruto is bedded down in the Annadale wing, the tiny deluxe ward of the hospital. The Annadale wing tries to look like a hotel. Its reception area has wood-patterned linoleum and a schmuck in a tuxedo playing a piano. If it really were a hotel, though, you'd get better health care. Think more money can't buy you worse health care? Forget the 8,000 studies showing that the U.S. spends twice as much per capita as any other country, with results outside the top 36. Take a look at Michael Jackson. The Annadale wing actually does have hot 1960s nurses. I don't mean they're hot now. I mean they were hot in the 1960s, when they first started working at Manhattan Catholic. Now they're mostly bitter and demented. One of them shouts out to ask where the hell I'm going as I pass the charge desk, but I ignore her on my way to Lobruto's suite. When I open the door, I have to admit, it's pretty nice for a hospital room. It's got an accordioning wall, now mostly retracted, that divides it into a living room, where your family can come eat dinner with you at an octagonal table covered with vinyl that looks easy to clean vomit off of, and a bedroom with the actual hospital bed. The whole thing has floor-to-ceiling windows with a view, at the moment, of the Hudson River just starting to catch light from the east. It's dazzling. They're the first windows I've looked out since I got to work. And they backlight Lobruto in his bed, so he recognizes me before I recognize him. "Holy shit!" he says, trying to crawl away from me up the bed, but held back by all his IV and monitor lines. "It's the Bear Claw! They sent you to kill me!"
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es lasen Tom Vogel aus Harry Türks Hongkong-Kriminalromanen, Tom Wittig aus Moore und die Raben von London und Robert Petkoff aus Beat the Reaper. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 14. Mai 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.